Das Chaos an den Flughäfen zu Ferienbeginn ist ein Sinnbild geworden für den Mangel an Personal, der inzwischen aber fast überall herrscht. In der Pflege, in der Gastronomie, in den Kitas. Und das ist nur ein Problem, vor dem Wirtschaft und Verbraucher zusammenstehen. Denn zusätzlich machen die hohe Inflation und die steigenden Energiekosten Sorgen. Der Finanzminister stimmt auf Entbehrungen ein. Der Bundeskanzler will einmal Geld verteilen. Die Industrie fordert die 42-Stunden-Woche. Und Arbeitskräfte aus der Türkei, die sollen jetzt unsere Koffer schleppen. Ist das nur der Anfang einer langen Talfahrt? Auf was müssen sich die Bürger einstellen? Preisschock und Personalmangel. Droht die Wirtschaftskrise? Unser Thema in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Guten Abend, ganz herzlich willkommen aus Berlin. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Ich begrüße herzlich Ulrike Kostka. Sie ist Direktorin des Caritas-Verbandes für das Erzbistum Berlin, hat also viele Pflegekräfte auch unter sich und auch Krankenhäuser. Und herzlich willkommen Dr. Hans-Jürgen Völz, Chefvolkswirt beim Bundesverband für mittelständische Wirtschaft. Herzlich willkommen Daniel Goffert, Chefreporter der Wirtschaftswoche. Und zugeschaltet ist uns Hannes Walter von der SPD. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Klima des Bundestags. Sein Wahlkreis ist in Brandenburg in der Lausitz. Frau Kostka, möchte ich gerne mit Ihnen beginnen. Wenn man jetzt sagt, viele merken, die Preise steigen, irgendwie funktioniert es auf vielen Ebenen nicht, Personalmangel, all das. Wo merken Sie es konkret, dass es gerade nicht so rund läuft?
Also wir merken es unter anderem daran, dass die Tafeln einen unheimlichen Zulauf haben, dass die Menschen einfach Nöte haben, weil sie die steigenden Preise einfach nicht bezahlen können. Da merken wir es und wir merken natürlich auch, dass sich viele Sorgen machen. Das ist ein Riesenthema, das gilt auch für unsere Mitarbeiterinnen, dass sie sich fragen, wie das so weitergeht. Also so eine allgemeine Verunsicherung. Das sind eigentlich die beiden Faktoren, die es jetzt am meisten abbilden.
Und beim Personalmangel?
Beim Personalmangel, da spüren wir natürlich auch die Folgen von Corona. Also das heißt, viele Leute sind jetzt erschöpft, viele sind auch krank noch, weil gerade im Kita-Bereich, in der Pflege, die haben unheimlich tolle Arbeit geleistet, aber jetzt spürt man diese Erschöpfung und manche fragen sich natürlich auch, ob sie weitermachen, wobei wir auch erleben, dass unheimlich viele das auch machen wollen. Aber es ist schon zu beobachten, dass der Fachkräftemangel zunimmt.
Herr Völz, wenn man auf die Unternehmen schaut, wo sehen Sie da die Probleme und die Sorgen? Wo merken Sie, dass sich da gerade was ändert?
Ja, was die Preise angeht, ist mittlerweile die Situation eingetreten, dass viele Unternehmen vor der Waage stehen, ob sie überhaupt noch produzieren, weil das Nichtproduzieren günstiger ist als das Produzieren zu Preisen, die sie nicht an ihre Kunden weitergeben können. Der Materialmangel, Lieferengpässe, Vorprodukte, die nicht rechtzeitig kommen, all das sind zentrale Themen, wohlgemerkt auch der Fachkräftemangel, der sich ja mittlerweile zu einem veritablen Arbeitskräftemangel ausgeweitet hat. Es wäre also verfehlt zu sagen, es mangelt nur noch an einzelnen Bereichen Fachkräfte, sondern dieser Arbeitskräftemangel zieht sich durch alle Branchen, durch die gesamte Volkswirtschaft. Und er wird sich weiter beschleunigen.
Also auch Sorgen, oder mit Sorgen blicken Sie auf den Herbst, genau wie Frau Kostka letztendlich auch.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber die Sorgen sind zurzeit leider dominierend, ja.
Herr Walter, wenn Sie das hören, einerseits aus der Sicht von Pflege, von Sozialverbänden, auf der anderen Seite von Unternehmen, Sie müssen ja beiden da gerecht werden in der Politik. Wie kann die SPD dafür sorgen?
Das höre ich gerade das Thema Fachkräftemangel höre ich von allen Seiten. Ich bin in meinem Wahlkreis natürlich ganz viel unterwegs. Heute gerade in der Kita, da haben Fachkräfte gefehlt. Bei Unternehmen fehlen Fachkräfte. Die SPD-Bundestagsfraktion hat das im Wahlprogramm geschrieben und hat es auch in den Koalitionsvertrag verhandelt. Wir brauchen mehr Fachkräfte. Wir wollen eine große Fachkräfteoffensive machen. Gerade im Bereich der Bildung, der Berufsausbildung ist das ganz wichtig. Immer mehr Handwerkerinnen und Handwerker fehlen. Da kommen große Probleme und Herausforderungen auf uns zu.
Aber das wird ja dauern, bevor Sie das umsetzen. Das hilft ja im Moment nicht, wenn es am Flughafen nicht klappt.
Das stimmt. Und hier brauchen wir auch gezielte Zuwanderung. Das sage ich ganz offen. Wir werden die Probleme werden ja auch mittelfristig nicht weniger. Und das haben wir aber auf dem Schirm und wir arbeiten dran. Es wird nicht leicht, aber wir sind dran.
Wir sind dran, sagt Herr Walter. Herr Goffert, wenn Sie das hören, also einerseits die Einschätzungen, jetzt haben wir Politik, Sozialverband, Unternehmen, als jemand, der das beobachtet, auch schon seit vielen Jahren. Wo sagen Sie, wäre jetzt der Punkt, oder ist das jetzt ein Punkt, wo man sagt, da ist im Moment eine wirkliche Veränderung?
Also man kann die wirkliche Veränderung bei den Themen Fachkräftemangel, bei dem Thema Inflationsbekämpfung nicht sehen. Die Inflation hat ja eine Ursache. Die Inflation kommt natürlich aus einer Politik der Europäischen Zentralbank heraus, die über Jahre hinweg, in den Jahren, wo es sehr gut gelaufen ist, wo wir auch wirklich exzellente Zuwachsraten hatten, Konjunkturaufschwünge, in all diesen Jahren hat die EZB eine Politik der wundersamen Geldvermehrung betrieben. Und irgendwann haben wir jetzt gemerkt, das funktioniert nicht mehr. Die Märkte reagieren darauf, die Zinsen steigen. Die Inflation steigt zu den Problemen, die wir ohnehin noch haben. Olaf Scholz hat die Zeitenwende ausgerufen. Das gilt natürlich mit Blick auf die Bewaffnung der Bundeswehr, auf die militärischen Fragen. Wir bräuchten natürlich auch eine Zeitenwende, glaube ich, auch im ökonomischen Verständnis in vielen Dingen.
Wie könnte die aussehen? Oder was wäre so ein Punkt, wo Sie sagen, woran würde man das merken?
Na gut, also der erste Punkt ist, glaube ich, dass man eine Angebotspolitik machen muss. Das heißt, man sollte versuchen, den Unternehmen entgegenzukommen. Es gibt ja auch die Idee der konzertierten Aktion, die jetzt nächste Woche Montag starten soll. Also indem man versucht, durch eine Einmalzahlung den Beschäftigten ein Stück weit entgegenzukommen, den Leuten, die wahrscheinlich im Herbst Nachzahlungen haben für ihre Gasrechnungen, für Wasser, Strom, für all die Dinge, die jetzt schon tanken müssen für viel Geld. Also denen durch eine Einmalzahlung ein bisschen zu helfen und dafür, so der vorausgedachte Deal, verzichten die Gewerkschaften halt auf eine große Lohnsteigerung. Das hätte den Vorteil, dass es nicht eine dauerhafte Lohnerhöhung gibt, sondern einen Einmaleffekt und dass sozusagen die Löhne nicht steigen, die Unternehmen, die sich steigenden Löhne nicht mit Produkten weitergeben müssen, also diese Lohnpreisspirale müssen zu stoppen. Ja. Ob das funktioniert, letzter Satz, nur die Hälfte ist tarifgebunden, die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland. Die andere Hälfte wird möglicherweise nicht davon profitieren. Insofern muss man da auch ein Fragezeichen machen.
Herr Völz, was würden Sie sich wünschen als von Unternehmerseite? Wo könnte die Politik Ihnen jetzt helfen?
Zunächst einmal zu dem Vorschlag Einmalzahlung. Das ist ein völlig untaugliches Mittel. Es ist im Grunde genommen der zweite Verstoß gegen die Tarifautonomie. Im Bundestagswahlkampf hat der damalige Kanzlerkandidat Olaf Scholz die 12 Euro propagiert. Und, den Mindestlohn mit 12 Euro propagiert und da nicht unwesentlich auch Erfolg damit erzielt. Unsere Auffassung ist die, dass diese Punkte diskutiert werden müssen nur zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ohne Einmischung des Staates, Artikel 9.3 Grundgesetz, Tarifautonomie. Und wenn die dann in Verhandlungen zu dem Ergebnis kommen, dass das ein angeeignetes Mittel ist, dann tritt der Effekt ein, der gerade beschrieben worden ist von Herrn Goffert. Aber darüber hinaus ist das, wie ich finde, kein guter Weg. Der beste Weg wäre, zum einen komme ich gerade auf das Beispiel der Politik zurück. Die Ampelkoalition hat beschlossen, dass vom Agenda 2010 Fördern und Fordern abgerückt wird, dass Fordern nicht keine Rolle mehr spielen soll. Zum 1. Juli beschlossen, gibt es keine Sanktionen mehr, wenn angebotene Arbeiten nicht angenommen werden. Und das hat zur Konsequenz, dass 3,5 Millionen Hartz-IV-Empfänger dem Arbeitsmarkt im Grunde genommen potenziell nicht mehr zur Verfügung stehen, weil der Anreiz, Arbeit aufzunehmen, einfach verschwindet.
Den finden Sie zu gering, den Anreiz, Arbeit aufzunehmen?
Es existiert kein Anreiz mehr, zumal im nächsten Jahr auch noch angedacht ist, daraus ein nahezu bedingungsloses Bürgergeld zu machen. Das wird also auf Dauer festgeschrieben, dass Hartz-IV-Empfänger der Anreiz des Forderns nicht mehr existiert.
Das heißt, Sie befürchten, dass dadurch noch weniger Menschen eben arbeiten, dass der Personalmangel noch größer ist. Frau Koska, Sie wollen da, glaube ich,
also ich finde, das ist eine ziemliche Vereinfachung einer sehr komplexen Situation. Sehr viele Menschen, die Hartz IV bekommen, sind Alleinerziehende, sind Menschen, die multiple Vermittlungshindernisse haben. Natürlich gibt es auch Leute, die sich vielleicht die arbeitsfähig werden. Unsere Erfahrung sieht ganz anders aus. Also der Arbeitsmarkt nimmt zurzeit jeden, was auch gut ist, weil es dadurch auch Chancen gibt für Menschen, die sonst vorher keine Möglichkeit hatten. Und so eine Stigmatisierung, die Sie gerade gemacht haben, halte ich einfach, ist nicht realistisch und bringt auch nichts. Das Entscheidende ist aus unserer Sicht, dass natürlich auch Menschen, die verschiedene Probleme haben, auch von Unternehmen auch aufgenommen werden. Wir müssen den ganzen Niedriglohnsektor, das ist ein riesiges Problem, dass wir viele Menschen in prekärer Beschäftigung haben.
Ab 1. Oktober haben wir 12 Euro Mindestlohn.
Trotzdem, bei den steigenden Preisen ist das noch nicht ausreichend. Aber was wir ganz in dieser Debatte gerade vernachlässigt haben, dass von solchen Maßnahmen, wie am Montag diskutiert wird, zum Beispiel Menschen mit kleinen Renten überhaupt nicht profitieren. Also das heißt, diese Initiative ist zwar interessant.
Die konzertierte Aktion?
Die konzertierte Aktion. Aber es ist definitiv so, dass in den ganzen Entlastungspaketen bislang Menschen mit geringen Renten zum Beispiel überhaupt nicht betrachtet wurden. Und Und wir erleben wirklich eine permanent jede Woche steigende Altersarmut. Und das ist eine der Gruppen, die unbedingt in den Fokus kommen muss. Da ist das 9-Euro-Ticket nett, aber das ist nur ein Baustein unter vielen.
Es gab heute die Vorstellung des Armutsberichtes des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, der auch da sagt, dass eben dass 16,6% der Deutschen in Armut leben, 13,8 Millionen Menschen, dass das auch 600.000 mehr sind als vor der Pandemie. Herr Walter, wenn Sie das jetzt hören, Herr Völz sagt, dass wir müssen mehr fördern, wir müssen da auch Druck auf Hartz-IV-Bezieher machen. Frau Koska widerspricht dem. Wo sehen Sie sich da? Wie kriegt man mehr Menschen in Arbeit wieder, wenn wir sagen, wir haben 3,5 Millionen Hartz-IV-Empfänger?
Also zuerst möchte ich ganz klar sagen, wir haben die 12 Euro Mindestlohn im Wahlkampf nicht nur propagiert, wir haben sie jetzt auch sehr erfolgreich durchgesetzt und ich finde das einen wichtigen Schritt und ein wichtiges Signal, auch wenn es jetzt natürlich bei der steigenden Inflation auch 1 Euro hätte mehr sein können. Und das ist schon ein erster richtiger Schritt in die Richtung, das Lohnabstandsgebot zu Hartz IV zu erhöhen, einfach um die Anreize zu schaffen. Es wurde schon gesagt, die Unternehmen, die Einrichtungen, die suchen händeringend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist ein erster wichtiger Schritt. Natürlich ist es auch das Problem, es wurde richtig gesagt, dass wir auch noch mal bei den Rentnerinnen und Rentnern nachsteuern müssen. Wir sind jetzt aber in der Situation, dass die Entlastungspakete, die wir mit dem Osterpaket geschnürt haben, die über 30 Milliarden in den zwei Paketen auch teilweise erst nach dem 1. Juli anfangen zu wirken. Und da müssen wir auch gucken, wie bewirkt sich das aus auf die Bevölkerung. Aber ich denke, wir werden um weitere Schritte auch nicht drum herum kommen.
Das wären zum Beispiel, oder Herr Goffertz, ich glaube, Sie wollen da widersprechen, merke ich.
Ja, ich würde schon widersprechen, weil letzten Endes, wir kommen von einem 10-jährigen Aufschwung. In der Zeit ist kein Geld gespart worden, ist munter ausgegeben worden. Dann hatten wir eine 2-jährige Pandemie, wir haben einen riesigen Schuldenberg aufgehäuft. Dann kommt jetzt noch der Krieg. Das heißt, wir haben in den letzten beiden Jahren, Bazooka ist ja das beliebte Stichwort vom damaligen Finanzminister Scholz noch, also mit viel Geld immer wieder Probleme übertünchen. So, nur das geht nicht mehr so weiter. Ich meine, die Inflation kommt ja nicht von irgendwoher. Die steigenden Zinsen kommen nicht von irgendwoher. Wir haben 200 Milliarden Euro Schulden und der Schuldenberg wächst und wächst. Und jetzt gibt es
und
schon
noch
wieder
mehr Verpflichtungen durch die Ukraine zum Beispiel.
Ja, und also, es kommt noch eine Menge auf uns zu. Ich meine, die 100 Milliarden für die Bundeswehr, die sind jetzt als Sondervermögen deklariert worden. Das ist natürlich Etikettenschwindel, das ist eine Sonderverschuldung, muss ja auch mal bezahlt werden. Also jetzt, ich glaube, der Versuch der Regierung in den letzten beiden Corona-Jahren, jedes Problem mit weiterem Geld zu überdecken, der ist jetzt am Ende. Man kann das nicht mehr so weitermachen. Und wir haben ja nun auch eine Schuldenbremse im Grundgesetz vereinbart. Und die muss eingehalten werden. Mhm. Der Versuch, jetzt wieder eine neue Notlage zu konstruieren, um auch da wieder rüberzukommen, wieder neue Schulden zu machen. Dabei sind alte Probleme noch nicht gelöst. Das Problem der Demografie, der steigenden Renten. Wir haben über 100 Milliarden Euro Bundeszuschuss zur Rente alleine. Etc. pp.
Also, okay, Sie sagen, das ist jetzt an Ende gekommen. Herr Walter, ich weiß, dass Sie sich dazu äußern wollen. Würde aber gerne Herrn Völz noch kurz dazu hören, bevor Sie dann wieder das Wort bekommen.
Mögen mir bitte vergeben, dass ich darauf hinweise, es gab eine Ursache für die Agenda 2010 und das Fordern und Fördern, diese Dualität, hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir von der Massenarbeitslosigkeit runtergekommen sind. Mhm. Und ich sehe es nicht ein, einfach nur darauf hinzuweisen, dass es möglicherweise ungerecht ist oder dass die Entlohnung nach 12 Euro im Grunde genommen immer noch nicht ausreichend ist. Es ist leider so, man kann sich nicht von ökonomischen Gesetzmäßigkeiten trennen. Es wird nach Produktivität entlohnt. Und wenn die Produktivität nicht gegeben ist durch die Höhe des Lohnes, dann wird es ultimativ auch zu Arbeitslosigkeit führen, zu Entlassung, zu Standortverlagerung. Und das wird sicherlich kein Unternehmer gerne tun. Jeder freut sich, insbesondere die Mittelständler, am Standort Deutschland wirtschaftliche Aktivitäten zu betreiben. Seit Jahrzehnten schon, seit Ende des Zweiten Weltkrieges.
Aber wenn das Problem doch jetzt ist, dass die Menschen weggehen, also zum Beispiel beim Flughafen, dass sie da nicht mehr arbeiten, weil sie zu wenig Geld bekommen haben, weil sie woanders mehr bekommen. Also wie lösen Sie denn das?
In diesem Zusammenhang muss der Gesetzgeber kreativ werden. Und ein Weg wird ja schon beschritten, obwohl ich den als wenig untauglich halte, sondern es gibt andere Wege. Beispielsweise dadurch, dass für temporären Zeitsatz ein höherer Lohn gezahlt wird und dass dort dann Anreiz erhöht wird über die Lohnebene. Das ist sicherlich ein Weg, den man gehen kann. Und man müsste nicht notwendigerweise auf ausländische Fachkräfte zurückgreifen, die jetzt sozusagen für einen gewissen Zeitraum zu uns kommen werden.
Also dann doch höhere Löhne, das wäre dann sinnvoll?
Das ist der Marktmechanismus, der wirkt auch hier in diesem Zusammenhang. Davon trenne ich mich nicht.
Herr Walter, Sie wollten gerade noch widersprechen.
Also im Prinzip möchte ich jetzt zwei Sachen kurz widersprechen. Einmal die 12 Euro Mindestlohn, das ist ja nicht so, also ich habe noch kein Unternehmen gehört, dass ich jetzt großartig beschwert hat, dass es 12 Euro Mindestlohn bezahlen muss. Auch ganz viele Spitzenverbände haben zwar Bedenken angesprochen im Facharbeiterbereich, wenn es dann höhere Löhne gibt. Ja, aber der 12 Euro Mindestlohn ist jetzt kein Problem. Und die Inflation, es wird manchmal so getan, als ist die Inflation entstanden, weil die Leute einfach zu viel Geld hätten und zu viel ausgeben. Die Inflation entsteht ja dadurch, dass das Angebot viel zu gering ist, dass die Lieferketten gestört sind, dass die Schiffe in China im Hafen liegen, weil wieder Zero-Covid-Politik betrieben wird. Einfach die Lieferketten, die Seeschifffahrt hat monopolistische Züge langsam angenommen und die Preise vervielfachen sich zurzeit. Das sind die Inflationstreiber und nicht, weil die Leute zu viel Geld haben und zu viel ausgeben.
Mhm. Herr Goffert, Sie haben ja den Punkt angesprochen, dass dann irgendwann mal jetzt Schluss ist. Frau Koska, wie sehen Sie es denn? Wie sehr muss der Staat sozusagen immer wieder, ja, wenn es nicht mehr reicht, einspringen?
Also erstmal möchte ich feststellen, dass, glaube ich, unser Sozialstaat und auch unser Wirtschaftssystem für solche Krisensituationen ganz gut vorbereitet ist. Also im Vergleich zu manch anderen Ländern haben wir einfach gute Voraussetzungen, weil wir eben ein Existenzminimum haben, weil wir einen gut ausgebauten Sozialstaat, genau, also sonst hätten wir auch Corona nicht so überstanden, wie es passiert ist. Was natürlich wichtig ist, dass Härten abgedeckt werden und wir haben einfach bestimmte Bevölkerungsgruppen, die jetzt vor einem harten Winter stehen und die unter Umständen das Risiko haben, dass sie die Wohnung verlieren. Zum Beispiel, weil sie sich Energiekosten nicht mehr leisten können. Und sowas muss man verhindern, weil jede verlorene Wohnung produziert wieder andere Nöte und Probleme. Also das heißt, wir müssen einfach gucken, was gibt es für Lösungen. Und ich gebe Ihnen recht, man kann nicht alles mit Geld lösen. Sondern ein wichtiger Punkt ist ganz klar, Härten abzudecken, Menschen, also kreative Lösungen zu finden. Und es gibt zum Beispiel ein ganz einfaches Instrument, von dem sehr viele profitieren könnten. Also die steigenden Energiekosten sind ein Riesenproblem. Mhm. Wir haben als Caritas bundesweit seit 2008 ein Projekt, das heißt Stromsparcheck. Da werden Langzeitarbeitslose zu Energieberatern ausgebildet, die dann Familien und Menschen mit Grundsicherung und Hartz IV beraten, wie sie Energie sparen können. Davon profitierten alle. Da fanden schon über 400.000 Hausbesuche statt. Fast 1 Milliarde Kilogramm CO2 wurde eingespart. Das ist etwas, was jetzt ganz konkret hilft. Viele der Menschen finden anschließend eine Stelle dann auch als Hausmeister oder andere Tätigkeiten. Und so etwas würde ich gerne flächendeckend ausrollen. Dazu brauchen wir Überweisung vom Jobcenter. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber wenn wir das, also ich habe hier in Berlin 50 Stellen, davon sind 30 zurzeit nur besetzt, weil die Jobcenter einfach da nicht, nicht hinterherkommen. Mhm. Wir sollten das ausrollen, weil das hilft allen. Und es ist sogar eine integrative Maßnahme für den Arbeitsmarkt, weil darüber wirklich viele Menschen dann auch in den ersten Arbeitsmarkt wiederkommen können. Und so etwas, das ist eine super Maßnahme, lasst uns das ausrollen. Mhm. Davon profitieren alle und zum Schluss auch noch das Klima.
Mhm. Herr Völz, welche kreativen Lösungen gibt es denn von Unternehmen, gerade wenn sie jetzt im Moment auch durch die Pandemie und jetzt auch noch durch die Lieferschwierigkeiten durch den Ukraine-Krieg Produktionsprobleme haben? Gibt es da andere Möglichkeiten? Schauen die Unternehmen sich um, suchen die was anderes?
Die Unternehmen, gerade die des Mittelstandes, sind extrem flexibel, was das Einstellen auf neue Gegebenheiten angeht. Und versuchen umzustellen, die Produktion dahingehend Güter, die mit günstigeren Vorleistungen zu produzieren sind. Dann ein weiterer Weg, wenn es mehrere Standorte gibt, den Standort zu wählen, der die günstigen Produktionsbedingungen hat.
Der dann nicht immer in Deutschland sein muss?
Mittelständische Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, im Gegensatz zu Konzernen, dass sie im Wesentlichen sich auf Deutschland konzentrieren und das sind sehr, sehr erfolgreich. Konzerne haben dort eine andere Vorgehensweise. Und eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, bestimmte Dinge outzusourcen, wegzugeben. Teile der Zulieferungen aus diversifizierten Dingen aus anderen Ländern zu bekommen, europäischen Ländern, und dann durch günstigere Kosten kalkulieren zu können mit Preisen, die dann den Wettbewerb etwas erleichtern.
Mhm. Herr Goffert, wie sehr denken Sie, dass es in diesem Herbst sozusagen uns nochmal richtig einholt, wenn die Gaspreise extrem steigen oder vielleicht auch schon in der nächsten Woche oder übernächsten Woche am 11. Juli, wenn Gazprom die Leitung, die Pipeline gewartet wird und die Angst ist, dass wir dann gar kein Gas mehr bekommen? Also was ist so das, ja, so ein schwieriges Szenario?
Naja, dieses Worst-Case-Szenario ab dem 11. anlässlich dieser Wartung, die dann wahrscheinlich ja als Vorwand genommen wird, um überhaupt kein Gas mehr zu liefern. Das ist ja dann Stufe 3 dieses Notfallplans, den der Bundeswirtschafts- und Klimaminister ja schon angekündigt hat. Wenn ich ihn richtig verstehe und Sie haben seine so zunehmenden Warnungen auch richtig deute, dann rückt das offenbar näher. Und es machen sich die Unternehmen ja schon große Sorgen, zu Recht, weil natürlich in Deutschland haben wir noch eine große Grundstoffindustrie. Mhm. Viele Industrieprodukte beruhen sozusagen auf Gas, sei es in der Produktion, sei es auch im Produkt selber, weil Gas wird gebraucht, zum Beispiel in der chemischen Industrie. 90% der Industrieprodukte beruhen auf diesen Vorleistungen. Das heißt, wenn die nicht mehr produzieren können, gibt es also einen Ketteneffekt. Ja? Und dessen Folgen mag man sich nicht ausmalen.
Sollte man aber doch vielleicht, damit man darauf reagieren kann.
Ja gut, es gibt ja diese Vorbereitung. Ja. Ich meine, die Bundesnetzagentur hat 2.500 die größten Gasverbraucher ermittelt, die 2.500 größten in Deutschland. So, und da wird natürlich vorgegangen nach der Frage, wie wichtig ist dein Produkt, welche volkswirtschaftlichen Bedeutung hat es, auch mit dem Blick auf Lieferketten, für die Grundstoffversorgung, für alle diese Dinge, was ich eben gesagt habe. Und dann wird halt abgeschichtet. Das heißt aber natürlich auch, andere Unternehmen bekommen dann vielleicht gar kein Gas mehr. Das heißt, die werden dann stillgelegt. Und zum Beispiel eine Glashütte, habe ich jetzt gelernt, die kann man nicht stilllegen. Weil wenn das Glas einmal erkaltet, dann ist das kaputt. Ja, also diese Beispiele gibt es leider viele.
Ja. Wie stellen Sie sich darauf ein? Ja,
vielleicht sollten wir nicht nur darüber sprechen, was der Status quo ist, sondern möglicherweise auch Lösungswege aufzeichnen, wie wir aus dieser verfahrenen Situation besser rauskommen. Und ein Weg ist unserer Ansicht nach, dass Unternehmen unterstützt werden sollten bei dem Transformationsprozess hin zur Klimaneutralität. Erfolgreiche Bewältigung der Klimaneutralität mit dem Ziel, CO2-Gasemissionen maximal auf null zu reduzieren, sodass dort Programme, die dort die Transmission unterstützen würden, unterstützt werden sollten.
Also das heißt, Produktion Geld von vom Unternehmen. Staat für die Unternehmen? Oder was meinen Sie mit Programmen, die unterstützen?
Programme wie ein Transformationsfonds, der den Unternehmen erleichtert, diese Situation, die jetzige, zu bewältigen und zukünftig selbst Energie zu erzeugen. Strom beispielsweise durch erneuerbare Energien, Photovoltaik, aber auch durch Windkraftanlagen.
Aber ist das was, worin die Unternehmen selber investieren können? Oder weil Sie sagen,
das sind reine Kofinanzierungen. Das ist, weil diese Volumina, die zu tragen sind, gigantisch hoch sind, diese Prämien, die man zu zahlen, diese Koprämien, die Investitionsvolumen so hoch sind, müsste eigentlich die Unterstützung des Staates stärker ausfallen.
Mhm. Herr Walter, wo sehen Sie da Ihren Schwerpunkt? Ist es wichtiger, wenn Herr Völz sagt, man muss da die Unternehmen unterstützen? Ist das ein Punkt, wo Sie sagen, ja, das wäre eigentlich ja der erste Programmpunkt, weil das wird wieder Wachstum generieren? Oder sagen Sie, nein, wir müssen dann doch auf die Verbraucher schauen und die müssen dann ja mehr Geld bekommen, damit sie ihre Gasrechnung bezahlen können?
Also für die Unternehmen ist es, denke ich, ganz wichtig, dass sie auch Planungssicherheit haben, dass sie wissen, in welche Energieform oder in welche Form der Energieerzeugung können wir jetzt investieren. Viele Unternehmen sind auch bereit schon zu investieren, die zögern allerdings noch. Was kommt jetzt beim Sommerpaket noch mit raus? Wir müssen als Regierung dafür sorgen, dass auch die Planungshindernisse abgebaut werden, dass das alles beschleunigt wird. Viele Unternehmen warten nur darauf, dass sie investieren können. Klar, auch die Bevölkerung muss unterstützt werden. Hier gibt es auf der einen Seite Vorschläge, Steuern zu senken. Ich habe es bei mir aber im Wahlkreis oder in ganz vielen ostdeutschen Wahlkreisen ist es so, viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind Pendler. Die verdienen nicht so viel, dass sie übermäßig Steuern bezahlen und durch die Pendlerpauschale schon vieles zurückkriegen. Das also hat dann keinen Einfluss drauf.
Hier denen hilft der Tankrabatt dann?
Unter anderem, ja, das ist das Thema, was auch wichtig ist. Gerade die Mineralölkonzerne haben sich hier auch ein Stück weit die Taschen voll gemacht. Vor Kriegsbeginn war immer so der Abstand zwischen Rohöl und Super E5 bei 40 Cent ohne Steuern. Jetzt ist er bei 60 Cent angekommen. Da merkt man schon, hier ist eine Marge gewaltig gestiegen auch.
Mhm. Frau Koska, was wäre Ihrer Meinung nach ein sinnvolles Handeln jetzt der Politik? Weil es gibt so viele verschiedene Vorschläge, die da auf dem Tisch sind. Da sind auch FDP und Grüne sich nicht immer einig.
Also, was wäre eine ganz konkrete Maßnahme wäre auch die Absenkung der Mehrwertsteuer zum Beispiel für bestimmte Lebensmittel, für Grundnahrungsmittel. Das könnten wir uns ganz gut vorstellen. Das hätte bestimmt auch Effekte. Solche Gießkannenmaßnahmen wie mit dem Tankrabatt halten wir für kritisch. Da wird aus unserer Sicht viel Geld verpulvert und geht vielleicht auch in die falschen Hände. Und dann gibt es, glaube ich, noch etwas ganz Entscheidendes. Und zwar, wir brauchen so etwas sowas wie ein Common Sense jetzt für diese Zeit, die bevorsteht? Es gibt ja diese politischen Appelle schon zu sparen oder so weiter, aber klar ist, dass diese Situation, in der wir jetzt sind und vielleicht auch über den Winter kommen, dass es nur gemeinsam bewältigt werden kann. Und da wünsche ich mir eigentlich auch von allen zivilgesellschaftlichen und politischen Akteuren und natürlich auch den Unternehmen zu sagen, wir schaffen es nur gemeinsam. Und da hat jeder seinen Part. Und das Energiesparen des Einzelnen bis hin eben, was können Unternehmen leisten, aber auch, wie können soziale Härten vermieden werden. Und was wir schon befürchten, wenn die Preissteigerungen einfach ungefiltert so weiterlaufen, dass wir so etwas bekommen wie ein Sozialtsunami. Das heißt, erstmal ist es noch eine gewisse Ruhe, aber irgendwann kommt die richtige Welle. Und die erwarten wir vor allen Dingen, wenn die Leute dann ihre Nebenkostenabrechnungen bekommen. Und das ist auch sozialer Sprengstoff. Und deswegen ist es, glaube ich, wirklich gehört jetzt zu dieser, ich sag mal, Wintervorbereitung, ich sage das ganz ausdrücklich, weil das wird sicherlich die schwierige Zeit sein, dass man versucht, auch über die einzelnen Fraktionen hinaus gemeinsame Bilder zu entwickeln. Also ich habe da viel von der Ukraine gelernt. Die hat sich auf schwierige Situationen gemeinsam vorbereitet. Und ich meine, wir...
Jetzt könnte man ja sagen, den Menschen geht es noch ganz gut. Eigentlich, solange man noch in Urlaub reisen kann, dann ärgert man sich zwar über das Chaos, aber dass man 2 Stunden auf seinen Koffer wartet, ist jetzt ja keine existenzielle Frage letztendlich. Also ist das so ein Punkt, Herr Goffer, wo Sie sagen, ja vielleicht... Weil auf der einen Seite sagt die Politik ja, wir müssen uns auf Entbehrungen einstellen. Habeck sagt, wir werden ärmer werden. Werden wir das wirklich? Sind wir das schon? Merkt man Entbehrung? Wir haben es ja vorhin von Frau Koska gehört, manche Menschen merken es, aber eben noch.
Menschen merken es. Ich meine, wir haben 6 Millionen Leute, glaube ich, die jetzt von diesem Mindestlohn, diesem gestiegenen profitieren. Das heißt, es sind 6 Millionen Menschen, die für 12 € die Stunde arbeiten. Das ist auch nicht so wahnsinnig viel. Und die merken das natürlich zuerst. Sie haben die Rentner erwähnt. Also es gibt schon eine Menge Leute, die das merken. Auf der anderen Seite sind wir im Vergleich doch immer noch ein relativ reiches Land. Natürlich werden manche Leute ein Problem haben, wenn jetzt die Heizkostenabrechnung kommt. Aber wenn da mal 300, 400 oder 500 € fällig sind, das bringt manchen Probleme. Aber das ist jetzt für mich noch nicht der Grund für den Sozialtsunami. Also man muss auch mal ein bisschen, finde ich, die Kirche im Dorf lassen. Und wir haben jetzt nach vielen, vielen Jahren des Aufschwungs jetzt eine schwierige Situation. Die Pandemie ist mit sehr viel Geld des Staates überbrückt worden. Wir haben es eben gesagt, es sind Milliarden geflossen für die Wirtschaft, für die Arbeitnehmer, für die Rentner, für alle. Wir hatten ein Osterpaket, jetzt wird über das Sommerpaket gesprochen. Ich glaube, man muss einfach auch mal versuchen, diesen Herausforderungen sich zu stellen.
Und, also mehr Ehrlichkeit?
Mehr Ehrlichkeit und auch ein bisschen den Willen, solche Situationen auch mal durchzustehen und nicht bei jedem Problem gleich immer wieder zum Staat zu laufen.
Ja, der
Staat
hat das genug. Wie würden Sie es denn sagen, wenn Sie das hören, was Frau Koska gesagt hat, dass wir so einen Common Sense brauchen? Wie kriegt man den denn hingestellt? Wenn Sie auf der anderen Seite sagen, also das mit den 12 € ist mir eigentlich schon zu viel, wie kriegt man das hin?
Die 12 € sind natürlich in bestimmten Bereichen der Wirtschaft durchaus problematisch. Ich denke mal an die Erntehelfer, ob sie diejenigen sind, die in Dithmarschen Kohl stechen oder in Lüneburger Heide Blaubeer pflücken. Da ist es durchaus ein Problem.
Aber finden
ich bin
aber
ein bisschen vorsichtig, das, wenn ich den Gedanken fühle. Dann Sozialtsunami. Solche Worte prägen das Denken und möglicherweise auch das Handeln. Ich warne davor. Wir zahlen in Deutschland, ich glaube, 30% Sozialquote haben wir. 30% des Bruttoinlandsprodukts wird in Deutschland für Sozialleistungen ausgegeben. Und Sozialtsunami verzerrt meines Erachtens nach vollkommen die Wahrnehmung. Ist es richtig? Durch die aktuelle Situation werden viele Menschen negativ betroffen. Es darf aber auch nicht sein, dass nur diejenigen betrachtet werden, die besonders stark betroffen sind im sozialen Sektor. Unternehmen leiden unter den hohen Steuern und Sozialabgaben. Und wir haben gerade in Erfahrung gebracht durch den Bundesgesundheitsminister Lauterbach, dass die Kosten für die Krankenkassen zusätzlich noch steigen werden. Das heißt, die 40% Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz wird bald überschritten werden. Und es bleibt noch weniger netto vom Brutto übrig. Auch das ist ein Punkt, da müsste sich der Gesetzgeber dringend drum kümmern. Es gibt eine Vielzahl von Vorschlägen, wie wir da im Einzelnen vorgehen. Grundlegende Reform beispielsweise in allen Zweigen der Sozialversicherung. Dort gibt es erhebliche Möglichkeiten, auf Basisangebote zu reduzieren. Und alles Zusätzliche müsste in Eigenverantwortung getragen werden. Auch dieser Bereich, den gilt es nicht zu vernachlässigen.
Trotzdem hätte ich noch einmal ganz kurz die Nachfrage. Was ist denn für Sie ein gerechter Stundenlohn für einen Blaubeerpflücker? Wenn Sie sagen, 12 € ist zu viel.
Der Stundenlohn orientiert sich daran, was derjenige, der den Blaubeerpflücker einstellt, am Markt erzielen kann für seine Blaubeeren, den Blaubeerpflücker bezahlen kann, die gesamte Bürokratie, die damit verbunden ist, den aus Osteuropa hierher zu schaffen, unterzubringen und dann auch noch einen Deckungsbeitrag zu erwirtschaften, sodass es sich für ihn das Ganze auch noch lohnt und er nicht auf den Gedanken kommt, im nächsten Jahr baue ich keine Blaubeeren mehr an, dann kommen sie aus Spanien.
Aber eine Summe können Sie jetzt nicht nennen.
Eine konkrete Summe hängt von dem Einzelfall ab. Das hängt von der Region ab, in der derjenige, der die Blaubeeren anbaut oder die Kohlköpfe sticht, ab.
Okay. Frau Koska direkt dazu?
Ja, also und dann Herr Walter. Vielleicht noch mal das Stichwort, es geht ja darum, den sozialen Tsunami zu verhindern. Und dementsprechend ist es zu schauen, was kann man gemeinsam bewältigen. Und da hat jeder seinen Part. Natürlich hat auch der Einzelne einen Part dabei. Und übrigens, die Sozialwirtschaft ist auch ein erheblicher unternehmerischer Faktor. Also ich habe 5.000 Mitarbeitende. Dementsprechend ist es sozusagen nicht, also die Fragen, die sich Unternehmen stellen, die stellen sich auch uns. Die steigenden Energiekosten betreffen, auch Krankenhäuser betreffen, auch alle möglichen Bereiche im Sozialsektor. Also es ist sozusagen, man kann da nicht einfach sagen, da sind die Unternehmen, da ist irgendwie der soziale Sektor. Das ist wesentlich differenzierter aus meiner Sicht.
Aber können Sie verstehen, dass so ein Wort wie Sozialtsunami was weckt, was eigentlich eher kontraproduktiv ist?
Nee, es zeigt, glaube ich, die Gefahr an. Das ist, wenn die Menschen verunsichert sind, wenn sie in Existenzkrisen bekommen, dass das gesellschaftlicher Sprengstoff ist. Und deswegen ist es wichtig, im Vorfeld zu gucken, was kann man tun. Und wir sehen Handlungsmöglichkeiten im Sinne der Prävention, im Sinne auch dessen, dass man versucht, gemeinsam Lösungen zu finden und sicherlich nicht nur alles über Geld.
Weil wir fürchten Sie nicht, durch die Prägung solcher Begriffe wie Sozialtsunami die Verunsicherung nur noch zu schüren, anstatt sie etwas zu senfen? Sie in ihrer Funktion, ich finde es schon, also solche Worte in die Welt zu setzen, das muss man sich schon überlegen, auch von den Konsequenzen, die das dann mit sich bringt.
Es ist sicherlich provokant, aber es zeigt eben, dass die Verunsicherung der Menschen sehr, sehr tief sitzt, weil sie Angst haben, ihre Existenz zu verlieren und eben auch viele vor der Frage stehen, ob sie sich ihre Lebensgrundlagen noch leisten können. Und deswegen muss man an diese Parameter dran und deswegen müssen auch die verschiedenen Gruppen in den Blick geraten. Und ich kann es nicht verstehen, warum die Bundesregierung zum Beispiel Rentnerinnen und Rentner nicht in den Blick genommen hat.
Das ist Energiegeld.
Die Renten sind da erhöht worden.
Ja,
aber das war auch relativ stark. Stärker auch als die Arbeitseinkommen.
Trotzdem ist es bei Rentnern mit kleinen Renten, die über der Grundsicherung sind, werden diese steigenden Energiekosten eben nicht finanzieren können.
Da gibt es sehr viel Unmut drüber, Herr Walter. Es gibt sehr viel Unmut, dass dieses Energiegeld eben nicht für Rentnerinnen und Rentner geht. Gibt es da eine Möglichkeit, dass man das noch ändert?
Also wir haben natürlich auch die Rentnerinnen und Rentner im Blick. Da wird es auch in Zukunft noch Maßnahmen geben, aber zum Energiegeld genau kann ich jetzt nicht so viel sagen. Wir hatten jetzt noch das Thema Sozialabgaben. Mhm. Es wäre natürlich ein einfacher Mechanismus, das kam heute von den Grünen, glaube ich, wenn wir die Beitragsbemessungsgrenze nach oben schieben und die Sozialversicherungssätze ein bisschen senken können, dann haben natürlich auch untere Einkommen mehr davon. Da geht jeder Cent in den Konsum. Die großen Einkommen mit großen Sparquoten, wenn die gerade in so krisenbehafteten Zeiten 2 Euro mehr bezahlen, für das Gemeinwohl ist das durchaus verträglich.
Das ist ja die übliche Rhetorik, Herr Walter. Ich meine, wenn Sie den Betrag noch höher setzen, dann laden Sie doch alle ein, aus der gesetzlichen Krankenversicherung auszuscheren, in die private zu wechseln. Das heißt, Sie haben doch genau das Problem, was diese Versicherungen heute schon haben, dass natürlich der Wille zur Solidarität irgendwann an eine Grenze stößt. Mhm. Und ich meine, die Krankenversicherung hat schon ein sehr großes Solidarprinzip. Es kriegen ja alle die gleiche Leistung raus in der gesetzlichen Krankenversicherung, aber sie zahlen halt sehr, sehr unterschiedliche Beiträge. Und also eine weitere Heraufsetzung dieses Beitrages, glaube ich, wäre eine Einladung für alle, dann die GKV doch noch zu verlassen. Ich glaube, es kann nicht damit getan sein, dass die sogenannten Gutverdiener, das sind ja Facharbeiter, immer noch mehr zahlen müssen. Gerade die, das sind die Lastesel unseres Sozialstaates, die Leute, die ein bisschen mehr als der Durchschnitt verdienen. Und vielleicht
müsste man die dann steuerlich mehr entlasten?
Ja, eher steuerlich entlasten, als sie noch weiter in irgendeiner Form heranzunehmen für eine völlig verfehlte Sozialpolitik, die seit Jahren sich scheut, die notwendigen Reformen anzufassen.
Mhm. Ein anderer Vorschlag, der diese Woche auch kam, war, die Arbeitszeit zu erhöhen auf 42 Stunden, kam vom BDI-Präsident Rus, vom Herr Völz. Würde das helfen?
Ja, also wenn das das Ergebnis von freiwilligen Verhandlungen ist, wenn sich Arbeitgeber, Arbeitnehmer einig sind, dass das der Weg ist, den sie gemeinsam beschreiten wollen, dann ist es sicherlich eine vernünftige Maßnahme. Aber ich möchte gerne den Begriff, den ich jetzt hoffentlich nicht als prägungsbildend für den heutigen Abend ansehe, den Leistungsträger-Exodus entgegenhalten. Dann nämlich, wenn immer weniger Menschen bereit sind, die Bürden auf sich zu nehmen, durch hohe Sozialabgaben, durch hohe Bürokratie, durch das Eingehen unternehmerischer Wagnisse, Risiken, die Fahne streichen und nicht bereit sind, in Deutschland noch unternehmerisch tätig zu sein. Es gibt von der Kreditanstalt für Wiederaufbau die Gründerquote. Die ist seit Jahren rückläufig. Im Alterskohorte von 18 bis 63, 100 Personen, ist es gerade noch eine Person, die sich selbstständig macht. Dieser Wert lag vor 10, 12 Jahren noch bei 4 Personen und vor 20, 30 Jahren bin ich sicher, da lag dieser Wert auch noch deutlich höher.
Was sicherlich auch an der Pandemie liegt, oder?
Das hat auch mit der Pandemie zu tun, aber nicht nur. Die Bürokratie ist mittlerweile, auch dass die Umfragen zeigen, dass in unserem Verband der Hemmschuh Nummer 1. Die gesamtwirtschaftlichen Kosten der Bürokratie belaufen sich auf über 50 Milliarden Euro, Tendenz steigend, und es werden immer weitere Bürokratiemonster hinzugefügt. Und die jetzige Bundesregierung bildet leider keine Ausnahme. Und von daher sehen wir der Sache sehr skeptisch entgegen, wenn dieser Kurs, der eingeschlagen worden ist, weiter fortgesetzt wird.
Das merken Sie sicherlich auch im Krankenhaus,
in der Pflegeeinrichtung. Die Bürokratiemonster, die nehmen jede Woche zu. Und da ist auf jeden Fall ein Sparpotenzial. Ich sehe auch die Belastung mit steigenden Sozialabgaben. Das ist natürlich ein Thema, aber ich glaube, für die Unternehmen ist neben den aktuellen Rahmenbedingungen sicherlich das Fachkräfteproblem eins der größten. Und nicht nur das Fachkräfteproblem, sondern das Arbeitskräfteproblem. Und da haben wir natürlich noch eine Ressource, die wir nicht nutzen und wo man relativ schnell handeln könnte. Das sind geflüchtete Menschen. Mhm. Wir haben ja erlebt, dass jetzt über die Massenzustromrichtlinie für Ukrainerinnen und Ukrainer eine gute Lösung gefunden wurde, dass ja auch sofort in den Arbeitsmarkt einsteigen können. Und wir haben extrem viele Menschen mit Fluchthintergrund, die mittlerweile auch gut ausgebildet sind oder eben gut auch in Tätigkeiten sein können, die nicht eine Ausbildung erfordern, die einfach in einer Warteschleife sind. Und wenn man da wirklich durch zügige Verfahren den Menschen eine Perspektive geben würde. Und
weil für Menschen aus der Ukraine wird vieles einfacher gemacht als für andere Flüchtlinge.
Genau. Und da gibt es große Arbeitskräftepotenzial. Und das fände ich einer der entscheidenden Schritte, diesen Menschen eben die Chance zu geben. Also da muss man einfach mal schauen, dass man da klug handelt. Und wir wissen ja auch, dass viele Unternehmen gerne die Menschen auch anstellen.
Wäre das sinnvoller, als jetzt zum Beispiel konkret beim Flughafen jetzt Arbeitskräfte aus der Türkei
zu holen? Aus meiner Sicht absolut. Mhm. Weil alleine bis die Menschen da sind, bis sie integriert, also ne, bis das funktioniert, das kann man zwar alles machen.
Dann sind aber die Sommerferien vorbei.
Und dann sind die Sommerferien vorbei und gibt Bei den Flughafenleuten gibt es natürlich Sicherheitsanforderungen, also Stichwort Bürokratie. Die werden jetzt mal kurz runtergesetzt. Also das führt auch nicht zu viel. Aber wir haben doch ein Problem, zum Beispiel Stichwort Chancen für Zugewanderte oder für Migranten. Ja, aber dann müssten wir die Anforderungen, die wir an diese Leute stellen, auch im Stichwort Ausbildung, radikal runterfahren.
Ich meine, wäre das schlecht?
Ich glaube, da muss man sich halt je nachdem, was es für ein Beruf ist, überlegen. Also ich sag mal, jemand, ein Bäcker, der ein Brot backt, was einem nicht schmeckt, der verkauft zwar nicht, das regelt sich über den Verkauf. Mhm. Aber wenn man zum Beispiel eine Solarzelle auf ein Dach installiert, das muss schon richtig sein. Oder wenn man eine Elektroleitung einbaut irgendwo, da darf man nachher also keinen Schaden erleiden.
Aber man hört ja auch oft von besonders hohen Hindernissen bei bestimmten Zeugnissen, die da nicht da sind.
Ja, und Leute eigentlich. Also die Anerkennung gegenseitiger Abschlüsse. Ja. Die Komplexität auch von Prüfungen. In Berlin zum Beispiel, es gibt einen riesigen Mangel an Gas-Wasser-Installateuren. Das sind aber all die Leute, die am Ende auch diese Energiewende bewerkstelligen sollen. Also die zum Beispiel unsere Solarthermien einbauen sollen, die Wärmepumpen, die Photovoltaikanlagen auf dem Dach. Es gibt einfach zu wenig. Die Hälfte vom letzten Jahrgang ist durchgefallen.
Zu wenig Handwerker, all das.
Ja, aber die Hälfte ist durchgefallen bei den Prüfungen vor der Handwerkskammer. Und das ist natürlich auch eine Frage, die man sich stellen muss. Wie hoch sind die Anforderungen, wenn sogar schon, ich sag mal, die meisten deutschen Absolventen durchfallen? Wie will man da einen Geflüchteten, der vielleicht gerade ein paar Brocken Deutsch kann, in so einen Arbeitsmarkt reinbringen? Also wenn man da nicht wirklich umdenkt, auch wegen der Anforderungen, fürchte ich, wird das ein wahnsinnig schwieriges Thema.
Ja, Herr Völz, wie könnten sich Unternehmen darauf einstellen oder wie stellen sie sich darauf ein, auch gerade dann Fachkräfte aus dem Ausland oder Menschen, die eben schon hier sind, die geflüchtet sind? Also wo ist ein Punkt, wie gehen Sie damit um?
Ja, auch wieder durch ein Höchstmaß an Flexibilität. Beispielsweise, wenn man an den Pflegesektor denkt, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist stark verbesserungsbedürftig. Es darf keine Voraussetzung sein, schon perfekte deutsche Sprachkenntnisse zu haben, um auf dem deutschen Arbeitsmarkt im Bereich der Pflege wirken zu dürfen. Es muss möglich sein, diese Sprachkenntnisse sozusagen Training on the Job hier zu erwerben. Und diese Voraussetzung sollte meines Erachtens nach gestrichen werden. Also gibt es den einen oder anderen Punkt, wo man erfolgreich an der bestehenden Gesetzeslage herumoperieren kann, sodass das Anwenden in der Praxis einfacher wird und diese Probleme auch weniger stark von Bedeutung sind. Ich möchte aber auf einen Punkt noch weiter hinweisen. Es muss in erster Linie uns darum gehen, das hiesige Arbeitskräftepotenzial zu mobilisieren. Berufstätige Frauen, Qualifizierung, Weiterbildung oder aber auch, was Möglichkeiten angeht, dass die Zurückführung...
Schaffen wir das ohne Zuwanderung?
Ganz ohne Zuwanderung werden wir es nicht schaffen, aber Zuwanderung alleine wird nicht ausreichen. Auch da gibt es diverse Studien drüber. 400.000 wären eigentlich notwendig, Jahr für Jahr. Muss man aber wissen, 40.000 verlassen Deutschland auch jedes Jahr. So heißt, die 400.000 werden auch gar nicht ausreichen. Und dieses Problem lässt sich sicherlich nicht alleine durch Zuwanderung lösen. Wir müssen versuchen, alles aus dem heimischen Markt herauszuholen. Und das Reservoir ist gigantisch. Wir haben noch eine Vielzahl von Personen, die jährlich Schulen nicht abschließen mit dem Abschluss, die ihre Ausbildung nicht zu Ende machen. Eine gigantische Möglichkeit, durch Verbesserung der Unterbringung von Kindern tagsüber Frauen zu ermöglichen, auch berufstätig zu sein. Das Ehegattensplitting sollte eingeführt werden. Das Familiensplitting sollte dafür kommen.
Das Ehegattensplitting abgeschafft.
Das Familiensplitting sollte dafür eingeführt werden. Also hier gibt es Reformbedarf. Wird auch regelmäßig von der Europäischen Union angemerkt, dass hier Deutschland noch erheblichen Nachholbedarf hat.
Mhm. Herr Walter, wenn Sie das hören, was Herr Völz da sagt, in welchen Punkten gehen Sie da mit? Wo sehen Sie eine Möglichkeit, schnell diesen Personalmangel zu beheben?
Wie gesagt, es gibt ein großes Potenzial, gerade an Geflüchteten, die schon hier sind. Teilweise sind die auch gut ausgebildet. Da muss der Zugang zum Arbeitsmarkt ganz dringend erleichtert werden. Wir brauchen außerdem ein funktionierendes Fachkräftezuwanderungsgesetz. Es ist natürlich auch richtig, dass wir aus der heimischen Bevölkerung alle Möglichkeiten ausschöpfen, dort so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen wie möglich.
Ja, aber wie machen Sie das jetzt schnell?
Ganz genauso.
Was können Sie jetzt umsetzen? Woran würden Sie sich da oder sollte sich die SPD da messen lassen?
Also ich würde mir wünschen, wenn wir da die vielen bürokratischen Hürden, die es gibt, abschaffen und vereinfachen. Das soll natürlich nicht auf den Sicherheitsaspekt gehen, aber es gibt ganz viele Bereiche, wo wir, denke ich, schnell auch Geflüchtete einstellen können.
Es gibt ein ganz einfaches Mittel, was man machen könnte. Dazu müsste man noch nicht mal 1000 Gesetze verändern, sondern eine Erfahrung ist, dass gerade Menschen, die also jetzt keine strukturellen Vermittlungshindernisse haben, wie zum Beispiel fehlende Kinderbetreuung oder sowas, sondern vielleicht einfach in ihrer Erwerbsbiografie bestimmte Lücken haben oder Suchterkrankungen haben oder andere Themen, die ihnen es schwierig machen, auf dem ersten Arbeitsmarkt zu bestehen. Eine ganz gute Sache ist, dass wenn man die Menschen in den ersten Arbeitsmarkt integriert, dann ist eine ganz typische Erfahrung, dass es wichtig ist, dass die Unternehmen sozialpädagogische Unterstützung haben. Weil wenn Krisen entstehen. Wir haben auch ganz viele junge Menschen, die Ausbildung abbrechen. Riesenthema. Und da ist ganz häufig, dass sie eben mit bestimmten Dingen nicht zurechtkommen und dass dann sozialpädagogische Interventionen helfen können. Dazu gibt es auch schon Studien oder so weiter. Also die Begleitung von Unternehmen, wenn sie solche Menschen anstellen oder wenn sie eben auch sozusagen nicht den Idealjugendlichen in der Ausbildung haben, das wären ganz einfache Maßnahmen, die sich auch praktisch, wo man gute Erfolge haben kann, aber das heißt eben, da muss man natürlich auch was für in die Hand nehmen, aber im Verhältnis kann man deutlich zeigen, dass daraus oft sehr gute Arbeitnehmer werden, die auch eine lange Betriebsbindung haben.
Das heißt, man muss die Menschen begleiten, das sind ja auch Erfahrungen, die man mit Geflüchteten gemacht hat, die 2015 hierher kamen, die gut begleitet wurden, konnten auch gut integriert werden. Jetzt haben wir schon mehrmals über diese konzertierte Aktion gesprochen. Am 4.7. hat Bundeskanzler Scholz ja angekündigt, da sollen alle zusammenkommen, Gewerkschaften, Arbeitgeber, Experten. Herr Goffert, was erwarten Sie denn? Diese Einmalzahlung, die Scholz angekündigt hat, hat er teilweise auch schon ein bisschen zurückgenommen, weil da so viel Kritik dran gab. Gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, das wäre jetzt ein gutes Signal da nächste Woche? Ist die Aktion an sich schon ein Signal, was hilft?
Die Aktion ist sicherlich ein Signal, wenngleich es eben auch nur eine begrenzte Wirkung hat. Wir haben es gesagt, die Tarifgebundenen werden davon profitieren, ein großer Teil der anderen nicht, die Rentner eben auch nicht. Aber ich glaube, wir müssen auch davon wegkommen nach dem Motto, wir diskutieren diese eine Maßnahme, die alles schafft, die gibt es nämlich nicht. Mhm. Sondern es ist immer wichtig, ein bisschen was zu versuchen. Und insofern ist das sicherlich ein Versuch wert. Es hängt aber natürlich davon ab, ob Gewerkschaften und Arbeitgeber bei der Sache mitmachen. So, denn die haben das, wie Herr Völz richtig sagt, am Ende in der Hand. Wir haben Tarifautonomie. Und wenn die sich am Ende dagegen sperren, dann wird das nichts.
Wäre es vielleicht manchmal besser, die Politik würde sich da mehr raushalten?
Nein, ich weiß nicht. Also dieser Impuls ist ja jetzt nicht schlecht. Also die Idee, vielleicht auf diese Weise die Lohnpreisspirale etwas zu bremsen, wenn es funktioniert, ist ja nicht grundsätzlich verkehrt. Aber wir wollen auch erst mal abwarten, wie sich die Inflation dann auch wirklich entwickelt.
Also wir haben heute gehört, 7,6
nach 7,9 im Mai.
Ist das schon irgendwie ein positives Zeichen?
Ist viel zu früh zu sagen. Aber wir reden ja dann über den Herbst für diese konzertierte Aktion. Da ist man auch wieder ein paar Monate klüger. Also ist es überhaupt notwendig? Verfestigt sich die Inflation und so weiter und so weiter? Wenn das so ist und man ein Übereinkommen findet zwischen den Tarifparteien, dann finde ich, kann man das durchaus versuchen, Aber die Entscheidung treffen natürlich nach wie vor die Gewerkschaften, die Arbeitgeber und nicht die Politik.
Herr Völz, gibt es einen Punkt, wo Sie, auf was Sie hoffen da bei dieser Konzertierung?
Ich hoffe, dass der Staat sich auf seine originären Aufgaben beschränkt, dass er die Schuldenbremse weiter anhält, unterstützen daher ganz sehr den Finanzminister Lindner, dass Steuern und Abgaben reduziert werden und dass sich Gedanken darüber gemacht wird, wo man durch Strukturreformen Hand anlegen kann an den wahren Belastungen und sich nicht auf Nebenkriegsschauplätze verlagert.
Okay, vielen Dank, Herr Völz, Frau Kostka, Herr Goffert und Herr Walter, zugeschaltet. Und vielen Dank Ihnen fürs Interesse. Wir haben zumindest versucht, hier schon mal miteinander darüber zu sprechen. Morgen reden wir über den NATO-Gipfel. In Madrid fragen mehr Waffen, mehr Mitglieder, mehr Stärke. Jetzt geht's aber weiter bei Phoenix der Tag mit Thomas Bade. Bis dann. Tschüss.